HR Info Kultur.
Mit Pablo Diaz am Mikrofon. Seit 1951 gibt es in Wiesbaden die Deutsche Film- und Medienbewertung, kurz FBW, gegründet von der Kultusministerkonferenz. Seit mehr als 70 Jahren ist sie die zentrale Bewertungsstelle für Filme, so eine Art Stiftung Warentest für Filmprodukte. Die FBW vergibt zum Beispiel die Prädikate wertvoll oder besonders wertvoll, was etwas über die Qualität von Filmen aussagen soll.
Das heißt, in dem riesigen Angebot von Filmen und Medien herausragende Filme von Anspruch und guter Qualität, sehr guter Qualität eben herauszustellen und in ihrem Genre zu empfehlen, was eine Besonderheit ist, denke ich. Denn wir reden jetzt nicht hier von so einem abstrakten Kulturbegriff, sondern hier geht es darum, Filme und Medien an ihrem Anspruch zu messen.
Sagt die Direktorin der Film- und Medienbewertung Bettina Buchler. Wir sprechen mit ihr. Einblicke, wie die Bewertung eines Films zustande kommt, auch das wird ein Thema in dieser Sendung sein. Ohne öffentliche Förderung würden in Deutschland weder Filme gedreht noch Drehbücher geschrieben. Damit dies so bleibt, haben Bundestag und Bundesrat gesorgt. Denn sie haben in letzter Minute im vergangenen Monat das neue Filmförderungsgesetz beschlossen. Das ist eine gute Nachricht, denn die deutsche Filmindustrie steckt in einer tiefen Krise. Das neue Gesetz ist jetzt im Januar in Kraft getreten. Die wichtigste Änderung: Die Filmförderanstalt FFA ist die zentrale Förderstelle des Bundes geworden. Antje Bonhage erklärt uns, was das bedeutet.
Unkomplizierter und weniger bürokratisch soll die Filmförderung in Deutschland werden. Die Filmförderungen auf Bundesebene komplett in die Hand der FFA, der Filmförderanstalt, zu geben, ist dazu ein erster Schritt. Bislang lag die jurybasierte kulturelle Filmförderung weitgehend bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, das heißt bei Kulturstaatsministerin Claudia Roth.
Ich freue mich besonders, dass dieses Gesetz überhaupt zum 1. Januar 2025 zustande gekommen ist, trotz aller Unabwägbarkeiten, die die politischen Veränderungen in diesem Land verursacht haben,
sagt Peter Dinges, Vorstand der FFA.
Ich glaube, dass es richtig war, dieses Gesetz zum 1. Januar zu starten, denn es ist ein Fusionsgesetz, mit dem zwei große Bundesförderungen für den Film zusammengelegt wurden, unter einem Dach die Filmförderung des Bundes. Und das ist ein Aufschlag für die Filmschaffenden in diesem Land, für die Produzenten, Verleiher und Kinoschaffenden in diesem Land, über die ich mich freue.
Außerdem wird die Film- und Verleihförderung ab sofort überwiegend nach dem sogenannten Referenzprinzip vergeben. Hierbei kann jeder Film nach bestimmten Kriterien, zum Beispiel durch kommerzielle Erfolge oder Auszeichnungen bei Festivals, Referenzpunkte sammeln. Diese sind Geld wert, denn Produzenten und Verleiher und neuerdings auch Filmregisseure und Drehbuchautoren können die Referenzpunkte automatisiert als Fördergelder abrufen.
Diese Automatik ist nicht abhängig von Gremien, die darüber entscheiden, ob ein Film gut oder schlecht ist. Und diese Automatik schafft für den Produzenten, aber auch für Autoren und Regisseure die Möglichkeit, von diesem System so zu profitieren, dass ich selber bestimme, wie ich diese Mittel einsetze und wie nicht.
So Peter Dinges. Eine schon jetzt sichtbare Folge: Die Liste der Festivals habe sich verlängert und bilde die Vielfalt des deutschen Films noch deutlicher als zuvor ab. Im Zuge des Referenzsystems werden auch einige Filmpreise, darunter der bislang mit insgesamt fast 3 Millionen Euro hochdotierte Deutsche Filmpreis, nicht mehr mit Preisgeldern ausgestattet. Stattdessen werden auch hier künftig Referenzpunkte vergeben, die in Förderungen umgewandelt werden können. Ein weiteres Plus des neuen Gesetzes ist laut FFA-Vorstand Dinges die künftig erhöhte Förderquote. Die wird ab Februar auf einheitlich 30% der deutschen Herstellungskosten angehoben. Bisher lag die Quote bei nur etwa 20%. Auf die Filmförderungen auf Landesebene hat das neue Filmfördergesetz insofern Auswirkung, als Filmprojekte in der Regel gemeinschaftlich gefördert werden, sowohl vom Bund als auch von den Ländern. Kirsten Niehus, die Geschäftsführerin der Filmförderung im Medienbord Berlin-Brandenburg, hält das neue Filmförderungsgesetz für einen, so wörtlich, Schritt, der in die richtige Richtung weist, was die Gesamtreform der Filmförderung anbelangt.
Der weitere Schritt, auf den wir natürlich alle warten, ist eine verbesserte Förderung. dass es für jeden, der in Deutschland Filme dreht, seien es deutsche Produzentinnen oder internationale Produktion, dass es automatisch dafür einen Zuschuss gibt.
Beispielsweise sei dies in Tschechien und Ungarn bewährte Praxis. In Deutschland bisher nicht, was dazu geführt habe, dass die zweite Staffel des Films Friedrichstadtpalast, obwohl er in Berlin spielt, zu großen Teilen im Ausland gedreht wurde. Das neue Filmförderungsgesetz ist nur eine von drei Säulen der von Claudia Roth ursprünglich angekündigten umfassenden Filmförderungsreform. Um den Filmproduktionsstandort Deutschland aus seiner derzeitigen Krise zu holen und auch um Drehorte wie beispielsweise das Filmstudio Babelsberg wieder international konkurrenzfähig zu machen, wäre, so ist man sich in der Filmbranche einig, auch die Umsetzung der beiden anderen Säulen notwendig. Das sogenannte Filmförderungszulagengesetz als Anreizmodell für Produzenten, die in Deutschland drehen, wie auch eine Investitionsverpflichtung für Streamingdienste, wie sie bereits in anderen Ländern, darunter Frankreich, üblich ist.
Antje Bonhage über das neue Filmförderungsgesetz. Etwas, was dieses neue Gesetz nicht beinhaltet, sind die bekannten deutschen Gütesiegel für Filme und Medien. Wertvoll und besonders wertvoll. Sie waren seit Beginn der Filmförderanstalt als kulturelle Förderkriterien im Gesetz verankert. Das ist jetzt weggefallen. Diese Gütesiegel wertvoll bzw. besonders wertvoll für Filme und Medien werden von der in Wiesbaden ansässigen Deutschen Film- und Medienbewertungsstelle vergeben, kurz FBW. Ich habe mit Bettina Buchler gesprochen, Direktorin des FBW. Frau Buchler, was genau ist die Aufgabe der Deutschen Film- und Medienbewertung?
Die Deutsche Filmmedienbewertung hat in erster Linie die Orientierung der Öffentlichkeit zur Aufgabe. Das heißt, in dem riesigen Angebot von Filmen und Medien herausragende Filme von Anspruch und guter Qualität, sehr guter Qualität eben herauszustellen und in ihrem Genre zu empfehlen, was eine Besonderheit ist, denke ich. Denn wir reden jetzt nicht hier von so einem abstrakten Kulturbegriff, sondern hier geht es darum, Filme und Medien an ihrem Anspruch zu messen.
Aber was ist ein qualitativ guter Film?
Das ist eine super Frage, weil tatsächlich, wir schreiben das zu jedem Film, was den Film besonders macht, was die Qualität dieses Filmes ist. Aber ich denke, die Kriterien sind da interessant dann zu beleuchten. Was ist das, was sind die Kriterien für einen sehr guten Film? Und zwar in erster Linie wird geschaut, was ist das für ein Genre, was ist das für ein Film, welche Geschichte erzählt dieser Film? Ist die Geschichte relevant? Ist sie, bedeutet sie für die Zielgruppe auch? Hat sie einen Wert? Und danach werden die filmischen Mittel betrachtet, inwieweit diese Geschichte mit einer Sprache, Filmsprache, mit Schauspielern, mit der Besetzung, aber auch mit allem, was Filmkunst bis hin zur Filmmusik auch angeht, entsprechend komponiert gestaltet ist, dass dieser Film ein sehr gutes Ganzes bietet. Und wenn Sie mich jetzt fragen, natürlich kann man über jeden Film streiten, kann man über jede Auszeichnung auch andere Meinung sein. Film ist kein Auto, das man messen kann. Beim TÜV kann man die Werte vergleichen. Hier ist es so, dass abgewogen wird, dass man zwar Kriterien hat und ich glaube, jeder Zuhörer kann sich vorstellen, was er auch selber oder sie versteht unter gut gemachten Filmen. Da müssen viele Sachen stimmen, damit es ein guter Film wird. Es muss eine glaubhafte Besetzung da sein, Figuren, die komplexer sind, nicht eindimensional, die so sprechen, wie man sich das vorstellt, dass es nicht künstlich wirkt. Ja, und also Film ist auf jeden Fall schwierig, ganz objektiv zu bewerten. Und deswegen haben wir auch eine große Jury mit 5 unterschiedlichen Menschen, die ihre subjektive Sichtweise auf diesen Film werfen und dann miteinander besprechen und im Austausch teilweise auch ihre eigene Position sogar nochmal überdenken, um sich anderen Argumenten aufzuschließen und dann zum Schluss eben in einer Abstimmung, die immer mehrheitlich getroffen wird, das dann eben zu festzustellen, ist der Film besonders wertvoll, ist der Film wertvoll? Und danach gibt es eben eine schriftliche Protokollierung, kann man sagen, ein Gutachten, was dann eben Aufschluss darüber gibt, was zu dieser Entscheidung geführt hat.
Bevor wir über diese Prädikate zu sprechen kommen, die Frage, wie kommen die Filme zu Ihnen? Wie suchen Sie die aus, die Sie begutachten wollen?
Also die Deutsche Filmmedienbewertung bewertet die Filme auf Antrag. Das heißt, niemand ist gezwungen, zur FBB zu gehen und den Film bewerten zu lassen, sondern es ist eine freiwillige Sache eines Produzenten, eines Regisseurs, eines Verleihs in der Regel, den Film hier einzureichen.
Was haben die davon?
Die haben im besten Fall eine Bewertung, also eine Bewertung, die dem Film einen besonderen Wert bescheinigt. Die ist dann auch für die Zuschauer natürlich auch nochmal ein Argument, den Film zu sehen oder auch auf DVD zu kaufen. Also da gibt es ja dann eine ganze Auswertungskette, die sich da anschließt. Und selbst wenn Filme im Fernsehen ausgestrahlt werden, können wir auf unserer Webseite sehen, dass die Filme bei uns aufgerufen werden, weil man sich doch nochmal informiert, was ist denn an diesem Film besonders, möchte ich den sehen. Nicht jedes Prädikat heißt ja, dass dieser Film für mich auch was ist, was mich irgendwie interessiert. Denn wir haben ja diese ganze Palette an Genres. Und es geht mit dem Kinderfilm los und geht über den Science-Fiction bis zum Horrorfilm.
Wir begegnen hier nun dem Vampir. Nosferatu.
So hört sich ein kurzer Einspieler aus dem Film Nosferatu, der Untote, ein Remake, das gerade in den Kinos angelaufen ist und von der FBW, der Filmbewertungsstelle in Wiesbaden, mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet wurde. Wir sprechen dazu weiterhin mit Bettina Buchler, Leiterin dieser Filmbewertungsstelle. Frau Buchler, das Beispiel des Films Nosferatu zeigt, das Prädikat besonders wertvoll bezieht sich nicht ausschließlich auf, sagen wir mal, besonders pädagogisch wichtige Filme, sondern Sie bewerten auch Blockbuster.
Ja, ganz genau. Also wir hatten im letzten Jahr, ist ja die bekanntesten Filme, würde ich mal sagen, des der vergangenen Zeit, waren sicher Barbie und Oppenheimer. Die waren beide hier. Also wir haben auch internationale Produktionen, die einfach auch wegen der Erhöhung der Aufmerksamkeit hier einreichen, beziehungsweise auch bei solchen Filmen weiß man ja nie, ob die tatsächlich auch das Publikum interessieren können und ob sie überhaupt eine Aufmerksamkeit erreichen. Viele Filme sind hoch, mit hohen Produktionskosten werden die hergestellt und interessieren dann trotzdem keine Menschen. Und insofern ist dieses Prädikat schon auch für viele Verleihe dann eben eine Möglichkeit, nochmal da eben eine größere Sichtbarkeit herzustellen. Das wird dann auch auf die Plakate genommen. Aber in erster Linie, was interessant ist auch für Verleihe und Filmschaffende, dass es dann eben auch in den Kinos selber, auf den Webseiten, nämlich auf jeder dritten Kinoseite, dann eben auch die Prädikate abgebildet werden und zeigen, okay, hier gibt es eine Bewertung, die kannst du nachlesen oder auch einfach mal vertrauen, das ist eine Komödie, ist besonders wertvoll. Oder eben auch ein Science-Fiction oder ein Dokumentarfilm.
Die Prädikate bringen ja auch gewisse Vorteile für die Filmemacher, also für die Produzenten, für die Investoren.
Ja, bis jetzt haben die Prädikate eben auch eine Förderung im Filmförderungsgesetz eben bewirkt. Das heißt, sie waren kulturelles Kriterium, was ja auch sinnvoll ist, wenn man da eben einen kulturellen Wert eben feststellt, in der Unterhaltung oder auch im ernsthaften Film. Und das heißt, dass dann eben auch damit eine Förderung verbunden sein könnte, nicht unbedingt sein musste, weil auch da waren Bedingungen zu erfüllen. Also tatsächlich haben nicht jetzt so viele Filme, wie man denkt, jeder Film, der hier ein Prädikat hat, hat eine Förderung bekommen. Das stimmt so nicht, sondern die Prädikate haben eine Schwellensenkung bewirkt. Das heißt, statt 150.000 Besuchern, die für eine Förderung erforderlich waren, haben dann 100.000 gereicht. Das heißt, er hat so einen Korridor geschaffen, dieses Prädikat. Und das heißt, es sind eben immer ausgewählte Filme, die es gerade mal nicht geschafft haben, zu einer förderrelevanten Besucherzahl.
Wenn Sie sagen, Sie arbeiten länderübergreifend, beziehungsweise das Institut selbst ist ja von den Ländern gegründet worden, von der Kultusministerkonferenz. Warum hat sich bisher finanziell eigentlich nur Hessen an diesem Institut beteiligt?
Ja, das liegt daran, dass 1951 die Bundesländer gesagt haben, die Einrichtung muss sich selbst finanzieren. Und das hat auch bis 2000 funktioniert. Und ab den 2000ern war es dann eben schon gar nicht mehr möglich, die ganzen Ausgaben, die vor allen Dingen Personalkosten sind, uns von uns Landesangestellten, eben mit den Einnahmen zu begleichen. Und wie gesagt, die Medienlandschaft hat sich geändert. Es gibt große Konkurrenz von anderen Anbietern. Die Kinobranche ist nicht mehr so finanzstark. Und das heißt, die Einnahmen können die Ausgaben nicht mehr decken. Und das heißt, da hat sich 2007 das Land Hessen dann bereit erklärt, Defizite zu decken. Und die sind mit Corona leider auch nicht kleiner geworden. Und aus diesem Grund hat dann eben in der Zeit auch die damalige Ministerin gesagt, dass es jetzt erforderlich ist, dass sich alle Länder beteiligen. Und letztes Jahr war der erste Vorstoß, dass man dann eben auf die Länder mit einem Modell der Beteiligung zugegangen ist. Und ja, es war schwierig. Im letzten Jahr haben die Länder eben in großem Maße auch Einsparungen im Kulturbereich vornehmen müssen für ihre eigenen Institutionen im eigenen Land. Und aus diesem Grund ist es gerade letztes Jahr sehr schwierig gewesen und hat dann eben auch leider nicht zu diesem Ergebnis geführt, dass sich die Länder alle an den Kosten beteiligen.
Sagt Bettina Buchler, Direktorin der Film- und Medienbewertung in Wiesbaden, kurz FBW. Ob diese Institution noch eine Zukunft haben wird, steht derzeit in den Sternen. Das Land Hessen will, dass sich andere Bundesländer an der Finanzierung beteiligen. Diese lehnen das aber bisher ab.
Haltet euch fest! Die Heinzels sind wieder da! Zipfliger denn je!
Ein kurzer Einspieler des Animationsfilms Die Heinzels, auch von der FBW mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet. Joachim Kurz ist einer der Juroren, der sich Filme anschaut und zusammen mit anderen dann auch bewertet. Er hat Filmwissenschaften, Kunstgeschichte und Philosophie studiert und ist Geschäftsführer des Portals kinozeit.de und Buchautor. Für ihn liegt die Relevanz der Filmbewertungsstelle vor allem in ihrer Funktion.
Für mich ist es vor allen Dingen für die Zuschauer im Prinzip wie eine Art Qualitätssiegel. Vielleicht können wir uns eventuell ein bisschen vergleichen mit der Stiftung Warentest. Ja, also es gibt eine unabhängige Jury, die eben auch aus ganz verschiedenen Menschen aus der Filmbranche sich zusammensetzt. Da sind Filmwissenschaftler mit dabei, da sind Journalisten mit dabei, da sind aber auch Kinobetreiber mit dabei, da sind Leute aus Ministerien dabei. Das heißt, die haben ganz unterschiedliche Blickwinkel. Diese Menschen setzen sich zusammen in einer Jury und diskutieren sehr ausführlich über einen Film, über seine verschiedenen Qualitäten. Und kommen dann zu einem Ergebnis. Und das ist eigentlich für mich, ich weiß, dass die Filmverleiher das auch sehr wichtig finden, die Kinos das auch wichtig finden. Für mich ist es allerdings auch ein Signal ans Publikum. Das ist ein Film, der künstlerisch besonders wertvoll ist, der ein interessantes Thema erzählt und ja, wie eine Art Qualitätssiegel.
Um einen Film bewerten zu können, muss es bestimmte Kriterien geben, die vor der Filmschau festgelegt sind. Das ist auch bei der Jury der FBW der Fall. Aber die Juroren, so Joachim Kurz, versuchen das Gesamtkunstwerk, die Gesamtarbeit zu betrachten und in ihr Votum einzubeziehen.
Es gibt einen Kriterienkatalog, den haben wir jetzt aber nicht da liegen, weil den jeder sozusagen im Kopf hat. Es geht einerseits um die künstlerische Gestaltung, es geht um die Kameraarbeit, um die Schauspielführung, um die Regie, um Licht, um Atmosphäre, um Ton, um Musik. Einerseits, und es geht dann andererseits natürlich darum, was erzählt dieser Film, in welcher Form erzählt er es, mit welchen künstlerischen Mitteln und passt das sozusagen, was erzählt wird, mit den künstlerischen Mitteln zusammen. Und da gibt es ein homogenes Gesamtbild.
Das Prädikat besonders wertvoll oder wertvoll soll den Kinobesuchern die Qual der Wahl erleichtern. Wenn ein Film eines dieser beiden Gütesiegel erhält, dann ist ein Film gut gelungen und deswegen sei die FBW weiterhin notwendig, so Joachim Kurz.
Es gibt nichts anderes. Es gibt nichts anderes, was vergleichbar wäre. Wir haben natürlich eine Filmkritik in Deutschland, die aber halt sehr, sozusagen, sehr unterschiedlich ist. Und also Filmkritik ist auch etwas, das in Deutschland immer weniger wertgeschätzt wird. Und deswegen ist es für mich wichtig, eine Institution sozusagen zu haben, die unabhängig auf den künstlerischen Filmoutput in Deutschland oder in den deutschen Kinos guckt und Empfehlungen gibt.
Eine andere Bedeutung hat die Filmbewertungsstelle für Elisabeth Korn. Sie lehrt an der Hochschule für Film und Fernsehen München, Auch sie ist Jurorin und betrachtet die Bewertung der Filme aus deren besonderen Bedeutung für die Studenten der Filmwissenschaften.
Meine Perspektive ist nicht die positiven Vorteile für die Filmförderung. Das machen die anderen Leute deutlich besser. Für mich ist es wichtig, dass die Studierenden, weil es sind sehr viele Studierendenfilme auch da, dass die eine direkte Einbindung ihrer Filme in den größeren kulturellen Kontext kriegen. Die kriegen danach ein Gutachten, wo genau drin steht, aus diesem Grund finden wir diesen Film kulturell wertvoll. Aus diesem Grund nicht. Für die Studierenden ist das eine Sicht, die keine Professorin, keine Dozentin liefern kann, sondern das muss von außen kommen. Am besten von einem unabhängigen Gremium, die einem nicht verpflichtet sind, weil man Studiengebühren zahlt oder die einem nicht verpflichtet sind, weil man sie nicht betreut und keine Noten gibt. Ich habe jetzt auch schon Filme hier gesehen von Studierenden, die ich kenne und die ich auch schon bewertet habe. Aber die Bewertungssituationen unterscheiden sich so stark, weil hier ist der Fokus nicht, hat die Person es gut gemacht im Kontext der Hochschule, sondern hat die Person es gut gemacht im Kontext größerer gesellschaftlicher Fragen.
Eine Einrichtung wie die Deutsche Filmbewertung in Wiesbaden hat ein Image, nämlich das der neutralen Anstalt, die ohne finanzielle Interessen innerhalb des Filmgenres Filmproduktionen begutachtet. Und das bedeutet, sie kann auch negative Beurteilungen aussprechen, die akzeptiert werden und entscheidend sein können für die berufliche Zukunft der Filmstudenten.
Es geht vor allem um die Unabhängigkeit dieser Gremien und die Tatsache, dass wir alle aus sehr verschiedenen Bereichen kommen. Also hier allein in dem Raum, den Sie jetzt gerade gesehen haben, da ist der Journalismus vertreten, da sind die Institutionen vertreten, da sind die Hochschulen vertreten. Das heißt, gerade für junge filmschaffende Personen sind das die wichtigen Leute, um eine Karriere zu starten, zu vernichten. Vernichten ist jetzt ein bisschen zu viel, aber so eine negative Kritik kann wirklich einen großen Einfluss haben über die Filme, die danach entstehen. Das heißt, nicht nur sind es die Filme, die wir vor uns haben, die wir bewerten, sondern wir schaffen ja auch die Möglichkeitsbedingungen für die, die danach kommen. Wenn eine Person hier ein negatives Urteil kriegt, hoffentlich wird sie die Filme anders machen, die danach eingereicht werden. Das ist hier die Hoffnung. Bei großen Produktionsfirmen glaube ich jetzt nicht, dass das der Fall ist, vor allem wenn es internationale Filme sind. Aber aus meiner Perspektive für die Studierendenfilme ist das A und O. Dass sie von einer anderen Stelle, die nicht die Hochschule ist, auch nochmal hören, geht nicht, kannst du anders, kannst du besser, kannst du nicht besser. Vielleicht ist es ja auch schon perfekt. Kommt sehr selten vor, aber manchmal ist die Abstimmung 5 Sekunden lang.
Sagt die Filmwissenschaftlerin Elisabeth Korn über die Relevanz einer Institution wie die Deutsche Film- und Medienbewertung in Wiesbaden.
Es war letzten Oktober. Es hat geregnet und ich habe irgendwas angefahren.
So präsentiert sich der neueste Film von Clint Eastwood. Juror #2 ist in den deutschen Kinos angelaufen. Auch dieser Film bekam von der Film- und Medienbewertung das Prädikat besonders wertvoll. Es wird wohl der letzte Film von Clint Eastwood sein, denn der Mann wird im Mai dieses Jahres 95 Jahre alt. Juror #2 ist ein Film über Schuld und Verantwortung. Sigrid Fischer stellt ihn vor.
Sie sehen den Fall völlig falsch.
Ah, wirklich?
Ja. Es war Fahrerflucht.
War es nicht, laut Rechtsmedizin.
Der ehemalige Detective Harold, einer von 12 Geschworenen im Mordprozess, versucht die Staatsanwältin von der Unschuld des Angeklagten zu überzeugen. Der soll seine Freundin nach einem heftigen Streit in der Kneipe umgebracht und einen Abhang hinuntergeworfen haben. Obwohl einiges dagegen spricht, sind sich die Geschworenen fast einig, bis auf 2. Dieser Harold und Justin, Juror #2, Magazinautor, werdender Vater. Gleich am ersten Prozesstag beschleicht ihn eine Ahnung.
Vielleicht habe ich keinen Rehan gefahren.
Justin hatte am Tatabend am Fundort der Leiche einen Unfall, erzählte einem befreundeten Anwalt.
Es hat geregnet. Ich bin ausgestiegen, habe alles gecheckt, nichts gesehen und dachte, vielleicht war es ein Reh, das weggelaufen ist. Und dann stieg ich wieder ein und bin nach Hause gefahren.
Wir sehen die Szene im Rückblick. Ein Schild am Straßenrand warnt vor Wildwechsel. Aber inzwischen glaubt Justin, dass er die Frau überfahren haben könnte. Die Jury würde also vielleicht einen Unschuldigen verurteilen. In dieses moralische Dilemma stürzt Regisseur Clint Eastwood seine Hauptfigur. Soll Justin die Wahrheit sagen und wegen unbeabsichtigter Fahrerflucht selbst ins Gefängnis gehen, seine noch junge Familie zerstören? Oder soll er einen Unschuldigen lebenslänglich hinter Gitter bringen? Er versucht, seine Jurykollegen mit Argumenten von ihrem Urteil abzubringen, denn sie stützen sich weniger auf Beweise als auf den schlechten Leumund des Angeklagten, seine Vergangenheit als Mitglied einer Drogengang. Davon ist auch die Staatsanwältin nicht frei.
Der Kerl ist ein ganz übler Bursche.
Schon möglich, aber er hat sie nicht getötet.
In Ex-Detective Harold hat Justin einen Verbündeten. Obwohl das verboten ist, stellt er Nachforschungen an, die die Justiz seiner Meinung nach versäumt hat. Denn er weiß, dass im Polizeialltag einiges untergehen kann. Allmählich wird klar, dass die überlastete Justiz schlampig gearbeitet hat, der Augenzeuge sich geirrt haben könnte, die Staatsanwältin vor lauter Karriereambitionen manche Frage nicht gestellt hat.
Eine Frage habe ich an Sie. Hatten Sie je einen anderen Verdächtigen im Visier?
Wir haben unsere Arbeit getan.
Mit Verlaub, Frau Staatsanwältin, hätten Sie Ihre Arbeit getan, würden wir jetzt hier nicht stehen.
Im Zentrum des Films stehen die Diskussionen der Geschworenen untereinander, die von Vorurteilen und persönlichen Motiven für einen Schuldspruch geprägt sind. Menschen können sich ändern, argumentiert Justin und erzählt aus seiner eigenen, auch nicht makellosen Vergangenheit. Clint Eastwood bringt seine Zuschauer in die Position, sich selbst zu fragen, was hätte ich getan? Sein Gerichtsdrama Juror Nummer 2 erinnert in vielen Details an den Klassiker Die 12 Geschworenen, wirkt allerdings stellenweise etwas konstruiert und überzeugt weniger durch große Spannung als durch die Themen, die verhandelt werden. Zum Beispiel das System der Zwangsverpflichtung von Juroren, die, wie man hier sieht, möglicherweise keine Lust auf lange Diskussionen haben. Oder wie Vorurteile Menschen vernichten können. Wie viel Aufrichtigkeit eigentlich im Spiel ist, wenn sich jemand wie Justin gegen Ungerechtigkeit engagiert, aber nur um sein eigenes Gewissen zu entlasten. Und schließlich die Frage, ob Wahrheit immer auch Gerechtigkeit bedeutet. Der Fall zeigt, dass es zwischen Schwarz und Weiß, richtig und falsch, viele Graustufen gibt, das scheinbar Eindeutige manchmal hinterfragt und differenziert betrachtet werden muss. In den heutigen aufgeheizten Debatten geschieht das immer seltener. Auch damit ist Eastwoods Film ein starker Kommentar zur Zeit.
Sigrid Fischer über den neuesten und wahrscheinlich letzten Film von Clint Eastwood. Er ist in diesen Tagen in den Kinos zu sehen. Soweit HR Info Kultur. Mein Name ist Pablo Diaz.